Vibe check, we feeling good?
Huevo, nice.
No way, we're the same.
Let's talk.
Hey Leute, Chinski wieder hier mit der nächsten Folge des Clutch Mute Podcast beim Neue Deutsche Valorant Podcast. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, mal keinen Spieler, keinen Coach, sondern die deutsche Stimme von Harbor, und zwar den Malte Maibauer. Willkommen, mein Bester. Moin. Wie geht's dir, und vor allem, wie hältst du die Hitze gerade aus?
Ach du, da sagst du was. Ja, schwierig draußen. Also heute geht's, finde ich. Heute ist so ein Tag, wo ich wieder ein bisschen durchatmen kann. Endlich wieder lüften, das ist wichtig. Und darauf hoffen, dass die Isolierung draußen an den Wänden die kühle Luft die nächsten Tage einhält.
Ja.
Boah, hart. Ich bin eher ein Wintermensch, glaube ich.
Okay, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich bin. Ich mag beides so ein bisschen. Aber ich kann auch beides hassen, wenn es zu viel ist. Zumindest, ja, wenn es zu warm oder zu kalt ist.
Das Mittelmaß macht's.
Genau.
Ja, voll.
Genau. Du bist Synchronsprecher vom Beruf und ich meine, ich bin E-Sport-Kommentator vom Beruf, deswegen ist das, wir arbeiten beide mit unserer
ist
Stimme.
Ist verwandt.
Ist so ein bisschen verwandt, aber während ich den Leuten erzählen kann, wie man dazu gekommen ist, E-Sport-Kommentator zu werden, wollte ich von dir einfach mal hören, wie bist du dazu gekommen, Synchronsprecher zu werden?
Ja, also das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte, ne? Ich spreche jetzt nicht für alle, es gibt tausend Wege, in diese Branche einzusteigen. Bei mir war das folgendermaßen: Ich habe nach der Schule Medientechnik studiert und wollte, mein Plan war eigentlich immer eher sowas Technisches zu machen, schon Richtung Ton, weil ich viel Musik gemacht habe und genau da sehr interessiert war, und habe dann mein Pflichtpraktikum innerhalb dieses Studiums in einem Tonstudio gemacht, das Synchros für Games macht.
Mhm.
Und habe da jahrelang gearbeitet und da dann erste Berührungspunkte mit dem professionellen Sprechen bekommen. Und wie das so ist in so einem Kontext im Studio, kommt es dann natürlich auch irgendwann dazu, dass man sich selber ein bisschen ausprobieren kann. Man hat ja das professionelle Equipment die ganze Zeit vor der Nase, das habe ich dann selber auch exzessiv genutzt. Und jeden Tag professionelle Stimmen gehört, mit Leuten mich ausgetauscht, mit Sprecherinnen und Sprechern, die das wirklich tagtäglich machen, und dann irgendwann gemerkt, so, das will ich auch, und irgendwie liegt mir das bis zu einem gewissen Grad, und habe dann angefangen, so Privatstunden zu nehmen, abends mich da reinzufuchsen, immer mehr auszuprobieren, und dann, genau, so langsam ist das gewachsen, also über die Schiene bin ich reingekommen, so halb Quereinsteigermäßig.
Halb Quereinsteiger, aber wenn man dann jeden Tag natürlich auch damit zu tun hat, bietet sich das natürlich auch an, das auszuprobieren, ne?
Total.
Was war so dein erster professioneller Gig als Synchronsprecher?
Boah, da müsste ich ein bisschen nachdenken. Also Synchronsprecher, richtig, das ist ja noch ein bisschen anders. Ich differenziere das jetzt mal, weil ich dann die Frage besser, leichter beantworten kann. Im Gegensatz zu den Games, mein erster richtiger professioneller Gig als Synchronsprecher war für Boruto, den Anime.
Mhm.
Da habe ich zum ersten Mal mich getraut, bei einem fremden Studio mich vorzustellen. Dann natürlich auch über Kontakte. Also ich kenne den Regisseur von Boruto sehr gut. Und da habe ich gefragt, du, ich möchte das unbedingt mal ausprobieren im richtigen Setting, im richtigen Synchron-Setting. Kannst du mir da nicht mal so eine kleine Rolle geben? Und da hat er irgendwas ganz Winziges rausgepickt aus einer der damals aktuellen Folgen. Und da durfte ich mich ausprobieren. Das war also in der Hinsicht mein erster professioneller Gig, obwohl das mit Professionalität, wie ich da vielleicht heute zustehe, noch nicht so viel zu tun hatte, ne? Also fällt mir auch schwer, heute das jemandem zu zeigen, weil, boah, also man lernt nie aus, ne? Und das hört man damals auch. Das, naja, das war so die erste.
Teil des Weges, ne?
Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ohne irgendwo anzufangen, kann man es auch gleich lassen. Also ich meine, klar, natürlich ist von Anfang an nicht alles perfekt und auch heute noch nicht. Das will ich gleich hinterher schieben. Das ist ein ständiger, nie endender Weg.
Immer ein Prozess, ne? Mit sich selbst und mit dem Produkt, an dem man dann auch arbeitet, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen zu Valorant über. Das heißt, du hast wahrscheinlich vor Valorant schon ein paar Jahre dann Erfahrung sammeln können. Und in deinem Beruf, wie kam das zustande, du und Valorant? Zockst du das Game auch? Hast du es gespielt, bevor du da beruflich was für gemacht hast?
Nee, Das ist witzigerweise in dem Studio aufgenommen worden, in dem ich angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, da standen Kontakte und ich habe die Arbeit an dem Spiel lange mitverfolgt. Und irgendwann kam dann halt eine Rolle, wo klar war, okay, das passt irgendwie. Wir schlagen dich einfach mal mit vor. Also da war natürlich schon ein bisschen etablierter, dass ich wirklich als Sprecher auch arbeite da draußen. Mhm. Das war nicht so, naja, komm hier, schnapp dir mal die Rolle. Das war schon klar, dass das ein etwas größerer Gig wird. Und da läuft es dann so, dass ich glaube, damals waren das 5 verschiedene Stimmen pro Rolle vorgeschlagen werden. Mhm. Und genau, das Team, der Kunde, Valorant, hat sich dann für meine entschieden und so habe ich die Rolle bekommen.
Okay, also du hast dich quasi gegen 4 andere Konkurrenten durchgesetzt.
Genau.
Und den Zuschlag bekommen. Was ich da ganz interessant finde, es hat für Harbor ist ja dann die Rolle gewesen bei dir. Mhm. Harbor ist ein Agent im Spiel mit indischen Wurzeln. Und gerade auch im englischen Original hört man das so ein bisschen raus, diesen Akzent. Wie wichtig hat das irgendwie eine Rolle gespielt beim Einsprechen, dass diese Herkunft auch hörbar sein soll, auch im Deutschen?
Minimal. Also generell ist es eher im Deutschen so, dass man, wenn es nicht anders geht, auf so Akzente verzichtet. Mhm. Das liegt daran, dass es einfach wahnsinnig, also man will das natürlich sehr authentisch bedienen. Und das heißt, wenn man es wirklich authentisch machen will, dann braucht man Leute, die die Stimme, um die es geht, um den Akzent, den man nachmachen will, wirklich als Muttersprache sprechen. Weil sonst wird es zu gewollt. Und man will auch niemandem auf die Füße treten, wenn dann beispielsweise indischstämmige SpielerInnen das Spiel zocken und dann denken, Alter, wie spricht der das denn aus? Geht gar nicht. Hätten sie da nicht irgendjemanden nehmen können, der sich damit besser auskennt? Deswegen haben wir Akzente gelassen. Das könnte ich nicht authentisch nachmachen. Es gibt aber hier und da mal ein indisches Wort, glaube ich. Mir fällt gerade keins mehr ein, aber ich weiß, dass wir da hier und da mal den Fall hatten und da habe ich es nach bestem Wissen und Gewissen nachgesprochen, weil der O-Ton natürlich sehr authentisch ist. Ich hoffe, das geht durch. Aber genau, da haben wir ein bisschen dran gefeilt, dass es möglichst klingt wie im Original, aber da kann man nur, das ist immer ein Kompromiss natürlich, leider. Da kann man nur so weit gehen, wie es einem selber möglich ist.
Ja, genau, also verstehe ich voll.
Niemandem auf den Schlips getreten.
Verstehe ich voll, dass man da so die Sorge hat, dass sich andere vielleicht auch verletzt fühlen davon, wenn man das zu sehr aufsetzt, ne? Oder dass es dann in eine ganz falsche Richtung fast schon parodiert klingt, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, es klingt dann oft wie so eine Persiflage irgendwie ungewollt, aber das soll natürlich authentisch sein. So ähnlich wie, wo wir gerade dabei sind, es auch ganz selten gemacht wird, dass in der Synchro mit deutschen Dialekten gearbeitet wird, weil das immer automatisch so eine Art Comedy-Komponente beinhaltet. Auch wenn es natürlich auch ernstzunehmende Dialoge mit Dialekt geben kann. Aber sobald das im Synchron auftaucht, hat das so einen komischen Beigeschmack. Dann nimmt man das automatisch nicht mehr ernst. Im Gegensatz zu beispielsweise amerikanischen Dialekten, ne, die alle so eine eigene, so einen eigenen Charakter haben, die für was Eigenes stehen. Es ist im Deutschen immer so, entweder Hochdeutsch oder lustig. Und das wollten wir natürlich damit auf keinen Fall erzeugen. Also der Akzent sollte dann wirklich ernst zu nehmen
sein. Ja, genau. Ich musste an Killjoy denken. Die ist ja deutsche Agentin und kommen wir gleich auch noch zu. Viele Spieler hier in Deutschland stellen ihr Spiel lieber auf Englisch und hören dann natürlich die englischen Voicelines von Killjoy, die eine deutsche Agentin ist, und im Englischen, der englischen Sprachausgabe vom Spiel wird sehr viel mit diesen Akzenten gearbeitet, wie ich finde. Und da muss ich auch immer ein bisschen lachen, wobei ich denke, dass sie das mit unglaublich viel Charme hinbekommen haben. Also ich habe nie das Gefühl, als Deutscher jetzt, ne, Muttersprachler, dass Killjoy dazu aufgesetzt wirkt oder so mit ihrem Englisch. Muss man Riot lassen, dass sie da ein gutes Gespür für hatten in dem Sinne.
Absolut, ja.
Und ich habe jetzt...
Ja, das ist...
Ja? Was wolltest du sagen?
Achso, das ist manchmal so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Originalprodukt, das gibt's häufiger, dass da die Castingprozesse ganz anders sind, die haben ganz andere Dimensionen. Mhm. Also da kann man auch sich längerfristig auf die Suche machen nach Leuten, die wirklich zum Beispiel im Falle von Killjoy jetzt deutschstämmig sind. Ich weiß nicht, ob das im O-Ton so ist, aber wenn es authentisch klingt, liegt die Vermutung nahe. Auf jeden Fall ist das häufiger so.
Ja.
Und im Deutschen ist die die ganze Produktionsdauer ja auch viel komprimierter. So. Also da stehen andere Mittel zur Verfügung, deswegen muss man da mehr Kompromisse schließen.
Ja, absolut, absolut. Ich hatte es gerade angesprochen, oder du hast es auch, ich glaube, ich fange es mal so an, du hast es ja eben so kurz erwähnt, dass du wenig Berührungspunkte mit Valorant hattest. Erstmal generell, würdest du dich als Gamer bezeichnen? Also spielst du gerne Videospiele?
Also, da ich hier ja in der richtigen Zielgruppe bin, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Aber ich spiele schon. Ich weiß gar nicht, ich finde das schwer in so Vergleich zu setzen. Ich spiele schon ab und zu, ja, aber ich glaube ein eher anderes Genre, so mehr Singleplayer.
Mehr Singleplayer, okay. Singleplayer-Game. Was war dein Lieblingsspiel? Gibt's da so ein
Assassin's Creed,
ganz klar. Ja, war so eine Reihe, die ich nie ganz für mich entdeckt habe, so leider. Ja. Aber ich kann verstehen, warum die Leute das feiern, warum man es gerne spielt, weil ich glaube auch, dass die Geschichte dahinter sehr, sehr cool ist.
Total.
Aber so E-Sport ist so gar nicht dein Ding, so Competitive Games gegeneinander spielen?
Nee, dafür bin ich zu schlecht einfach. Also ich merke es jetzt auch, ich habe ein paar Mal Valorant gespielt, aber ich kann einfach nicht mithalten. Ich bin einfach nicht gut in sowas. Und das ist dann natürlich auch ein Teil so, das frustriert dann schnell und dann lasse ich es wieder liegen. Nee, das kann ich einfach nicht so gut.
Okay.
Ich lehne mich lieber zurück. Auch so Spiele unter Zeitdruck und sowas, das liegt mir einfach nicht. Ich brauche so ein bisschen, mich zurechtzufinden und mich dann mir alles ganz genau anzuschauen und so.
Aber du hast dich wahrscheinlich im Vorfeld zur Rolle mit dem Spiel, vielleicht auch mit der Lore auseinandergesetzt. War das der Fall? Wie sah so deine Vorbereitung zu diesem Part aus?
Also explizit wir haben so Character Sheets, wo man dann ein bisschen was zu den Hintergründen der Rolle lesen kann. Und immer wenn ein Agent neu introduced wird, dann gibt's ja auch ein bisschen so eine Backstory, so ein Trailer, der ein bisschen mehr auf die Geschichte den Fokus legt. Das waren so unsere Hintergrundinfos und was ich vorher in der direkten Arbeit am Game so mitbekommen hatte, also das Gameplay zum Beispiel, das war klar, wie das funktioniert und genau.
Es hört sich für mich so an, als hättest du schon einiges vom Spiel mitbekommen, bevor es überhaupt 2020 in die Beta ging. Also seit wann wusstest du von Valorant, wenn du es sagen darfst? Ich will jetzt gar keine Details oder so, die vielleicht auch unter NDA stehen, sondern mehr so ein Zeitpunkt. Also was war so der Zeitpunkt, wo du das erste Mal vom Spiel mitbekommen hast?
Boah, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich bin so schlecht darin, das im Nachhinein immer zeitlich einzuordnen. Also natürlich wusste ich es vor dem Release, aber wann genau, das weiß ich nicht mehr. Also normalerweise findet die deutsche Lokalisation relativ kurz vor Release statt. Mhm. Das ist so der letzte Prozess, der dann nach oben drauf gesetzt wird. Also es kann nicht so weit vorher gewesen sein. Aber wann genau, boah, ey, da müsste ich raten. Da kann ich nicht genau mit dem Finger drauf zeigen.
Okay. Wusstest ja schon, wie die Arbeit so aussieht als Synchronsprecher, bist ja schon Synchronsprecher dann gewesen, als das mit Harbour kam. Wie viele Stunden steht man da im Studio, um sowas zu machen? Wie viele Stunden hast du für Harbour gebraucht?
Also, bei Valorant weiß ich das zufällig relativ genau, weil das immer ungefähr gleich viel ist bei jedem Agent. Da haben wir immer 3 Stunden für angesetzt, für den ersten großen Block. Da kommen natürlich alle Lines, also ein paar inhaltliche Storylines und so Audio-Logs und so. Mhm. Und ganz, ganz viel Pings und Action-Ausrufe und so. Waffe hier, Spike gefunden und so weiter.
Ability-Sachen,
Genau, das ganz viel. Und dann ab und zu mal wieder, so ich glaube für eine Stunde oder so, wenn es ein neues Update kam, eine neue Map und dann gab es oder einen neuen Agent, auf die ich dann reagiere zum Beispiel. Die Sessions sind danach relativ kurz, aber 3 Stunden ist so der Hauptblock.
Ist so der Hauptblock gewesen für den Release im Endeffekt, ne? Das erste Mal, als der Agent dann kam. Würdest du sagen, normaler Scope, weil du hast ja durch deine Erfahrung auch schon andere Sachen mitgemacht, du hast bei Animes mitgemacht, ist das normaler Scope mit so einer 3-Stunden-Session oder würdest du sagen, das ist eher wenig, eher viel? Kannst du das in so eine Relation setzen?
Ich würde sagen, das ist relativ ein, ja, so Mittelmaß. Mhm. Das, die Spannweite ist unglaublich groß. Also manchmal kommt man ins Studio und du merkst so, okay, wir haben zwei Lines für dich heute. Das ist dann meistens so ein Minimum an einer halben Stunde wurde man dann gebucht, aber es geht super schnell. Irgendwie nach 2 Minuten ist man wieder draußen. Und manchmal, natürlich, wenn du eine größere Rolle gewinnst in einem Spiel, dauert das an die 100 Stunden, aufgeteilt über mehrere Wochen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und im Gaming, was ist denn da? Also 3 Stunden ist schon, ich glaube, ein bisschen mehr als der Durchschnitt, würde ich sagen. Aber so 1-2 Stunden, ja, 1-2 Stunden sind vielleicht so Durchschnitt, wenn man gebucht wird für irgendein Game, weil auch bei größeren Rollenspielen oder so gibt's ja so viele Side-Characters, so viele NPCs, die vertont werden müssen. Die werden dann meistens so zu Blöcken zusammengefasst, sodass es immer eine Anzahl an Lines gibt, für die es sich dann auch wirklich lohnt, reinzufahren. Das sind so 1-2 Stunden, würde ich sagen.
Okay, okay. Das gibt's eine Lieblings-Voiceline von dir bei Harbor? Hast du da noch was im Kopf, wo du sagst, das hat mir am meisten Spaß gemacht, der Satz?
Boah. Hätte ich vorher mal besser recherchieren müssen. Fällt mir jetzt akut keins ein. Ich weiß aber so generell, dass die Audio-Logs machen Spaß, auch wenn die natürlich im Spiel gar nicht so präsent sind. Aber sowas mag ich immer, wenn so ein bisschen plötzlich man erfährt, so Backstories oder wie Charaktere miteinander agieren, was bei Valorant im Spielgeschehen ja gar nicht so passiert, ne? Das ist eher haut drauf, aber so, wenn man merkt, okay, die haben irgendwie, die sind so verbandelt und die haben eine Hintergrundgeschichte mit dem Radianit und so, was da alles so passiert, das finde ich cool. Und die Lines, die wirklich Haber-spezifisch sind, also die Ults, die machen natürlich auch Spaß, weil man die so ein bisschen gestalten kann. Man weiß, okay, jetzt, wenn die im Spiel zu hören sind, dann hat Haber gerade so seinen Moment irgendwie.
Ja.
Und was ich auch sehr cool finde, ist, by the way, dass die ganzen anderen Action-Lines, so diese Pings, die sind individuell für jeden Charakter so ein bisschen angepasst, obwohl ich immer dachte, ja gut, wie kann man das denn großartig anders noch formulieren? So, unser Spike-Träger ist tot oder so.
Ja.
Aber jeder Charakter hat da so ein bisschen andere Formulierung, die sehr gut in so eine Kerbe schlägt, wo man denkt, okay, ja, das passt zu dem oder das passt zu der. Das finde ich sehr, sehr cool, sehr mit viel Liebe zum Detail geschrieben auch.
Ja, das erschafft direkt so eine gewisse Identität, ne, die man wiedererkennen kann.
Genau. Und setzt sich ein bisschen ab.
Auch wenn vielleicht ein Großteil der Spieler gar nicht so auf diese Event-Logs immer so eingeht, ist es ja für die Lore-Enthusiasten eigentlich das, wo man bei jedem Update eigentlich direkt reinguckt, ne, in der Range runter in diesen Raum laufen und mal gucken, was gibt's für neue E-Mails und Voice Notes und so ein Kram. Das ist
Das kann ich gut nachfühlen,
das macht ja auch so einen Kern der Community auch aus. Ich glaube, es gibt eine, wie heißt die? Strawberry 7 heißt sie, glaube ich, auf Twitter. Mhm. Die hat die ganze Lore quasi einmal zusammengefasst. Und immer, wenn es irgendein Update gibt, dann kommen da ellenlange Texte, wo alles eingeordnet und in Kontext gebracht wird. Es ist absolut crazy. macht aber auch sehr viel Spaß. Ich hätte richtig Bock auf einen Valorant-Film. Also, wir wissen ja, dass Riot auch in andere Bereiche geht als Gaming. Ne? Wir haben ja alle, vielleicht einmal mal gefragt, hast du Arcane gesehen, die League of Legends Serie?
Noch nicht, aber Schande. Also Ausschnitte. Ja, ich weiß. Schande auf mein Haupt. Es steht seit Ewigkeiten auf meiner Liste, aber ey, das, was ich gesehen habe, ist so nice. Mhm. Und da,
also ich kann es dir auch nur empfehlen, aber du hast es wahrscheinlich schon häufiger empfohlen bekommen. Ich bin... du bist ja dann so ein bisschen drin in der Lore von Valorant. Ich bin großer Fringe-Fan. Das war früher eine Serie, die lief auf
Pro 7. Ja, ich auch.
Du auch? Guck mal hier. Ja. Da haben sich zwei gefunden. und für mich geht die Story von Valorant mit den beiden Universen, die geht so, die hat so richtig geile Parallelen zu Fringe.
Stimmt.
Und deswegen würde ich einfach einen Film, wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut, würde ich einfach gerne so einen Valorant-Film sehen, wo das, von mir aus wird alles zusammengefasst, da muss nicht mal viel Neues drin sein, sondern einfach nur, dieser Film spielt die Geschichte, wie wir sie kennen, einfach aus. Best Case natürlich, dass da irgendeine neue Geschichte erzählt wird und das Spiel dann auch irgendwann mit diesen Brocken des Films weiterarbeitet. Wärst du da down für? so Alter, Harbor sofort. Bei so einem Film dann Synchronsprecher zu machen?
Natürlich, das wäre so geil. Ich wäre sofort dabei.
Das wäre schon der Hammer, ja. Jetzt, aber wir müssen natürlich, so einen kleinen Downfall gab es natürlich auch. Also jetzt nicht für dich, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Aber Harbor kam ins Spiel. Alle haben ihn so ein bisschen gespielt. Ich war übrigens immer großer Harbor-Fan. Und dann haben die Leute immer gesagt, der ist eigentlich gar nicht so geil. Der wird überhaupt nicht viel gespielt. Ja. Hast du das mitbekommen? Wie hast du dich da gefühlt, als du vielleicht gemerkt hast, den Leuten gefällt der Agent nicht?
Ja, also ein bisschen schade fand ich das schon. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, weil ich auf YouTube und auf Social Media irgendwo Kommentarspalten ein bisschen verfolgt habe, wie man das da manchmal macht. Ne? Mhm. Ich glaube, weil der Kontrast zwischen dem, was man im Trailer gesehen hatte und dem eigentlichen Gameplay dann so groß war, dass Leute so ein bisschen enttäuscht waren. Also fand ich schon schade, weil ich natürlich Harbor gerne mehr in Action gesehen hätte oder immer noch. Aber natürlich nachvollziehbar. Auch ganz klar, dass es bei so vielen Agents, die nacheinander vorgestellt werden, Unterschiede gibt und sich dann Leute einfach festlegen. Man wählt dann natürlich den oder die Beste aus, die gut zum eigenen Skillset passt. So.
Ja, genau. Und auch im E-Sport-Bereich gab es dann ein paar Teams, die ihn gerade nach Release dann immer mal wieder gepickt haben und damit überraschen konnten. Aber in der Meta war im Großteil war dann eher nicht vertreten, bis es dann jetzt einen Buff gab in letzter Zeit. Seitdem ist er viel häufiger zu sehen. Ich nehme an, das beruhigt dich wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, definitiv. Harbor Mains, wo seid ihr?
Unite.
Genau.
Okay. Ich habe dich ja eben nach deiner Lieblings-Voiceline gefragt, ne, was natürlich schon ewig her ist. Gibt es vielleicht eine Studio-Anekdote von der Aufnahme, wo du sagst, dass irgendwas Lustiges oder Interessantes passiert? Oder war das mehr so eine ganz normale, sehr professionelle Sache?
Das war schon eine professionelle Angelegenheit. Aber das ist an sich auch irgendwie so ein Faktor, den hat man nicht bei jedem Projekt, finde ich, weil das Team war sehr klein und in diesem Projekt konnten wir wirklich Wert darauf legen, dass immer dasselbe Aufnahmeteam für, ich glaube, sämtliche Agents zur Verfügung stand. Das ist gar nicht immer gegeben, gerade wenn ein Projekt mit so vielen Updates über so einen langen Zeitraum aufgenommen wird, dann kommt es immer mal wieder vor, dass die Regie zum Beispiel wechselt, weil aus zeitlichen Gründen oder das Team im Hintergrund das Begriffe checkt und so weiter, die Rückfragen, was die Aussprache angeht zum Beispiel, on the fly checken und so. Das war immer ein sehr konzentriertes Arbeiten mit sehr genaues Arbeiten. Und mit Hintergrundwissen auch, was die anderen Agents angeht. Manchmal auch, wenn Lines aufgenommen werden, die dann so im Dialog kurz, wo die sich gegenseitig so Rippenstöße verpassen und so ein bisschen plänkeln. Da war dann immer schon klar, auf was man da eigentlich genau antwortet. Oder man hat sich noch erinnert, ach ja, so und so ging das. Das war das vor allem, was mir so im Kopf geblieben ist von den Aufnahmen damals.
Ja, es hat so eine gewisse Kontinuität dann wahrscheinlich, ne, mit der man
total
nochmal ganz andere Aspekte reinbringen kann, als wenn das Team immer wechselt. Ist bei uns auch so ein bisschen, ne, wenn wir so eine E-Sport-Show machen und da ist ein neuer Producer in der Regie, der sich vielleicht gar nicht mit dem Spiel so richtig auskennt, da merkt man schon einen Unterschied, wenn das jemand ist, der das Spiel gut kennt, der schon Shows da mit uns gemacht hat und so weiter. Also nicht falsch verstehen, ne, alle Producer, mit denen ich gearbeitet habe, wirklich gute Arbeit geleistet, aber wenn es ein eingespieltes Team ist, dann wird jede Show nochmal zu was Besonderem wahrscheinlich bei euch
genauso. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall Parallelen.
Ja, dann sind wir fast schon am Ende angekommen. Vielleicht so meine vorletzte Frage an dich. Verfolgst du spielst ja selbst wenig E-Sport-Titel. Wir hatten jetzt gerade in Valorant die Masters, also auch ein großes Turnier. Mhm. Sind das so Turniere, die du dann auch verfolgst? Oder einfach, weil du nicht so in der Szene drin bist, geht das eher an dir vorbei?
Ich muss gestehen, dass ich das eher nicht so verfolge. Manchmal kriege ich es durch einen Post auf Insta mit oder so. Aber ich verfolge es nicht so. Das ist irgendwie, da habe ich nie so reingefunden. Das heißt gar nicht, dass ich das nicht interessant fände, wenn ich das mal, wenn ich mal näher da reintauchen würde. Aber ich kenne mich einfach zu wenig aus. Ich hatte bisher noch nicht so den Moment, wo mich jemand am Arm gepackt hat und sagt so, komm, schau dir das mal an, das wird geil. Das ist einfach eher, das ist so eine andere Welt.
Ja.
Aber vom Konzept finde ich das sehr interessant. Also vielleicht ist das jetzt so ein kleines Sprungbrett, dass ich mir das mal genauer angucke, hier unser Gespräch.
Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also wir haben dieses Jahr auch wieder unglaublich coole Offline-Events rein für die deutsche Szene gehabt. Wobei ich dir nicht sagen kann, ob es die noch geben wird, weil da viel in Bewegung ist. Leider auch in eine nicht so schöne Richtung für die deutsche Szene, wo jetzt die deutschen Ligen, kann man eigentlich so sagen, abgewickelt werden. Da wird es jetzt noch ein Cup geben am Ende des Jahres und wir verfolgen jetzt noch die deutschen Teams ab morgen in einem wichtigen Turnier. Aber da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn die deutsche Stimme von Harbor auch zuschaut und den deutschen Teams die Daumen drückt. Malte, hast du vielleicht noch ein paar Worte für die Leute da draußen, die sich denken, ey, Synchronsprecher, das will ich auch mal probieren?
Ja, bleibt dran, Leute. Also bei mir hat es ja funktioniert, dass ich sehr viel für mich selber ausprobiert habe. Wenn ihr es wirklich ernst meint, dann, also es gibt natürlich mehrere Wege. Das safeste ist, je nachdem wie alt ihr seid, einfach ein Schauspielstudium oder eine Ausbildung anzufangen. Denn der Synchronsprecherjob ist ein Schauspieljob. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist nicht einfach nur Texte vorlesen, sondern man spielt. Und ganz, ganz wichtig, sich ein Mikrofon kaufen, muss auch gar kein teures sein. So ein 20-Euro-Ding reicht völlig aus. Das anschließen und sich ganz, ganz viel aufnehmen und anhören und vergleichen mit anderen Leuten. Das ist eigentlich der Startpunkt. Das Gehör aufzubauen, das ist der wichtigste Grundstein irgendwie dafür, auch mit der Stimme umgehen zu können.
Okay.
Mach das. Das ist ein toller Job.
Dann, es hat mich sehr gefreut, dass wir dieses unglaublich schöne Gespräch hier führen konnten, Malte.
Mich auch.
Und ich habe deine Stimme auf jeden Fall sehr genossen. Und ich spiele auch die meiste Zeit auf Deutsch. Das heißt, ich kenne die Stimme auch. Es war ein Wiederhören, um es mal so auszudrücken. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei allem, was du noch machst. Freue mich drauf, deine Stimme weiter in dem Spiel zu hören, wenn es dann eben neue Updates gibt. Da wird ja, glaube ich, auch noch einiges dieses Jahr kommen. Zumindest wird das immer groß angekündigt von Riot. Und ja, wie immer bei uns, darfst du die letzten Worte nochmal an die Leute da draußen richten.
Ja, thanks for having me. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich darf euch auch noch in vielen weiteren Jahren als Harbor treu bleiben. Und auch wenn ich selber nicht so viel zocke, ich gelobe, dass ich da jetzt weiter einsteigen werde. Also keep on gaming, ja, meine Lieben.
Unser Kontakt ist ja da. Vielleicht machen wir beide auch mal eine gemeinsame
richtig.
Session. Aber dann
aus.
Wirklich richtig mit Five-Sec und so, ne? Nicht mit Randoms. Da macht es nämlich am meisten Spaß. Und dann,
wenn ihr mich verlieren sehen wollt. Oh.
Aber ich glaube, wir werden einfach Spaß haben. Vielen, vielen Dank dir, Malte, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg auf jeden Fall noch weiterhin und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis dann. Danke dir.
Ciao. Und damit sind wir auch mit dieser Folge Clutch Mute Podcast durch. Ihr vergesst nicht, dann auch beim nächsten Mal, wenn Poli und Madi wieder für euch dabei sind und euch alles rund um die Updates in Valorant zu erzählen, Freunde. In diesem Sinne, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Euer Hitschinski.